Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 71. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Ihr hört den wahrscheinlich einzigen deutschen Podcast, in dem kommerzielle Streamer und öffentlich-rechtliche Mediatheken gleichberechtigt nebeneinander stehen und in dem Blockbuster-Serien und Filme ebenso vorkommen wie obskure kleine Dokumentationen, Serien und Fernsehspiele. Damit Werbung aus. Heute sprechen mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, in unserer hitzigen Hochsommerfolge. Vielleicht könnt ihr, wenn ihr euch konzentriert, ganz leise im Hintergrund den Ventilator summen hören. Wir sprechen über zwei amerikanische Serien, eine australische, eine aus Südkorea, und wir sprechen über einen deutschen Dokumentarfilm. Los geht es mit Smoke bei Apple. Der gefeierte amerikanische Roman- und Drehbuchautor Dennis Lehane hat einen Podcast über Brandstifter adaptiert. Als zweites haben wir eine Serie, bei der ich heute Morgen gesehen habe, dass sie beim Kritikerportal Rotten Tomatoes tatsächlich 100% positive Bewertungen gesammelt hat. Schon die Buchvorlage, die so heißt wie die Serie, The Narrow Road to the Deep North, gewann 2014 den Booker Prize, den wichtigsten englischen Literaturpreis. Dann eine Serie, die den globalen Zuschauerpreis gewonnen hat. Die koreanischen Squid Games gehen mit Staffel 3 zu Ende. Netflix verkündet, dass sämtliche Staffeln bislang zusammen fast 600 Millionen Views erreicht haben. Thema Nummer 4. Vom 2. bis 27. Juli findet die Fußball-EM der Frauen in der Schweiz statt. Dazu gibt es ziemlich viele Dokumentationen, vor allem bei ARD und ZDF. Wir haben uns einen Film herausgepickt. Mädchen können kein Fußball spielen, vom renommierten Dokumentarfilmer Thorsten Körner in der ARD-Mediathek. Und am Ende nochmal Amerika. Die Serie Pokerface startet bei Sky und Wow in ihre zweite Staffel. Wir reden darüber, warum diese völlig übertriebene Krimiserie nicht nur die Wiedergeburt von Inspektor Columbo ist, sondern wie auch kaum eine andere Fiction-Serie derzeit die Zustände in den USA perfekt beschreibt. So, lange Vorrede. Lieber Jan, herzlich willkommen.
Lieber Erik.
Meine Einstiegsfrage heute bezieht sich auf unsere zweite Serie im Programm, The Narrow Road to the Deep End. Das ist ja eine Serie, die im Zweiten Weltkrieg so im Dschungel zwischen Thailand und dem damaligen Burma spielt, und darin gibt es nach meiner Auffassung mindestens zwei maximal ekelhafte Szenen, und das hat mich zu der Frage geführt, also für mich war das mit das Härteste, was ich gesehen habe, können wir ja gleich noch drüber reden, und ich wollte dich mal fragen, was war denn für dich die widerwärtigste Szene mit menschlichen Körpern, sag ich mal, um es ein bisschen einzugrenzen, die du in deinem Film oder Fernsehleben gesehen hast?
Im Sinne von Body Horror meinst du, oder im Sinne von...
Ja, also Horror klingt immer so ein bisschen nach Schockeffekt, ja. Aber ich dachte eher so, was man wirklich sehr, sehr abstoßend fand, das kann ja auch außerhalb des Genre-Kinos oder Genre-Serienfernsehen stattfinden.
Okay, also es ist natürlich, wenn etwas so explizit auf Horror gebürstet ist, also in Horrorfilmen oder in Splatterfilmen oder sowas, dann entzieht sich das immer so ein bisschen der realistischen Wertung, weil das ja immer so per se drüber sein soll und muss und auch eben den Schockeffekt dadurch erzielt. Mir fallen immer Sachen von David Cronenberg ein, ja. Eigentlich. Also sowas.
Der Meister des Body-Horrors.
Also einer der Meister auf jeden Fall, also so mit Die Fliege war es, glaube ich.
Oh, Die Fliege, ja.
Fies. Da gab es diese Szene, wo ihm beim Armdrücken der Arm durchbricht, oder also so eine. Yeah. Oder Naked Lunch, wo es ist ja so ein Drogenfiebertraum, den er von William S. Burroughs verfilmt hat.
Ja, habe ich damals im Kino gesehen, mochte ich irgendwie gar nicht so gerne.
Ja, er war ein krasser Film, und da geht irgendwie hängen da so süchtige Echtmenschen hängen an so komischen Echsenwesen, also so komischen Traumwesen, und saugen die so aus.
Ah, ich erinnere mich ganz dunkel.
Das sind fiese Filme. Fiese Szenen, aber ich finde, die kommen am Ende gar nicht mit diesem Narrow Road to the Deep North mit, weil das hier voll aus der Realität gegriffen ist. Und das sind,
deswegen habe ich es unterschieden. Ne? Ja. Sonst hätte man auch diese Chestbuster-Szene aus Alien natürlich, ja, über die wir ja hier schon als Alien-Fans mehrfach gesprochen haben.
Die aber auch ein bisschen witzig ist, oder?
Ja, wenn man sie dann 100 Mal gesehen hat und sie 40 Jahre alt ist vielleicht, ja. Gut, aber...
Was ist denn bei dir? Also du hättest
ich bin ja drauf gekommen, weil ich dachte, also... wie gesagt, diese zwei Szenen, über die wir gleich noch sprechen können, die fand ich so abstoßend.
Ja.
Aber die haben tatsächlich nichts mit Genre oder Horror zu tun.
Ja.
Kommen wir gleich zu. Wir fangen aber an mit etwas anderem, mit der Serie Smoke. Das sind ja relativ stattlich lange, so um die 60 Minuten, 9 Folgen bei Apple TV Plus. Die Serie ist am Freitag, 27. Juni, mit einer Doppelfolge gestartet und danach gibt es so tröpfchenweise jeden Freitag eine neue Episode und wer warten will, bis alles vorliegt, muss bis zum 15. August warten. Jan, ja, was möchtest du zu Smoke kundgeben?
Also erstmal, dass es tatsächlich irre lang ist. Also das habe ich selten erlebt. Es ist eine, wenn man so, das nennt man dann ja Miniserie, also sie ist in sich abgeschlossen.
Ja.
Und dann neun Stunden, das ist wirklich irre viel und dann auch so gestreckt von Apple über diesen Zeitraum. Das finde ich ungewöhnlich. Also hat vielleicht was mit dem Sommer zu tun, weil sie davon ausgehen, dass die Leute eh erst später wiederkommen und das dann bingen. Aber ich fand es, dadurch kriegt es eine starke Länge, ist aber jetzt noch gar nicht so wertend gemeint. Also es geht darum, dass im fiktiven Umberland unweit der kanadischen Grenze, da
wo jetzt. Hast du auch versucht zu googeln, wo das spielt?
Na klar, das ist aber also.
Das gibt es nicht, ne?
Nein, das gibt es nicht. Auch diesen District Columbia gibt es nicht, aber es wird öfter mal erwähnt, dass es unweit der kanadischen Grenze spielt, wo jetzt ja auch wieder heftige Brände.
Also so im Nordwesten der USA.
Genau, das ist sowas wie so Richtung Oregon ist es im Grunde genommen. Und weil es da ständig brennt aktuell und die Täter bzw. die Täterinnen noch nicht ermittelt wurden, sucht der frühere Feuerwehrmann Gatzen, der jetzt für die Polizei arbeitet, von Taron Egerton gespielt wird, zusammen mit der Forensikerin oder so Tatortspezialistin wird sie da genannt, Michelle, gespielt von Journey Smollett oder Smollett, mindestens ein Brandstifter. Das Ganze ist nämlich nach einem sehr bekannten Podcast, also wie eigentlich alle Podcasts bekannt und erfolgreich sind, namens Firebug, über einen real existierenden Feuerteufel, der auch irgendwann mal, es gibt so kleine Verweise auf seinen Namen, er heißt Orr mit Nachnamen und irgendwann wird auch mal so ein Gemeindehaus heißt halt Orr oder sowas. Das sind so kleine Verweise, die man da finden kann oder auch nicht finden muss. Über diesen Feuerteufel macht Dennis Lehane, hast du schon angesprochen, der, glaube ich, berühmt geworden ist mit seinen Drehbüchern zu The Wire. So eine Mischung aus.
Noch mit anderen Sachen
kommen. Ich meine, das ist natürlich.
Stimmt, das waren so mit seine ersten. Der war vorher Romanautor, also Dennis Lehane. Ich habe, glaube ich, bei Wikipedia steht, dass Bill Clinton, als er noch Präsident war, ist der mal mit einem Buch von Dennis Lehane, also das ist ein Thriller-Autor, Kriminal-Thriller-Autor, und der ist wohl mal mit so einem Buch von Dennis Lehane unterm Arm aus einer Air Force One ausgestiegen.
Sexy.
Und das wurde halt von den Kameras eingefangen und danach sind wohl die Verkaufszahlen von Dennis Lehane durch die Decke gegangen. Aber wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, der hat die Buchvorlage zu Mystic River geschrieben, von Clint Eastwood verfilmt, Scorsese hat Shutter Island mit Leonardo DiCaprio gemacht, Gone Baby Gone hat Ben Affleck verfilmt, alles Romane von Dennis Lehane.
Ja, okay, also Romane oder Drehbücher? Oder beides?
Das sind Romane und mit dem Drehbuchschreiben hat er dann mit The Wire angefangen, also er ist ja nicht der Macher, ne? Aber er hat mal bei einer Staffel oder ein, zwei Staffeln mitgeschrieben und er hatte schon eine andere hochgelobte Serie bei Apple, In With The Devil, heißt auf Deutsch, glaube ich, nee, das heißt auf Deutsch In With The Devil und auf Englisch Blackbird. Das ist ganz komisch. haben wir hier nicht drüber gesprochen, soll aber eine sehr gute Serie sein.
Wir können auch nicht über alles sprechen. Hier sprechen wir jetzt über Smoke, sehr klarer Titel, so eine Mischung aus Whodunit, wenn man so will, Workplace-Drama, weil es halt viel um die Arbeit der Polizei, auch in Zusammenarbeit um die Arbeit der Feuerwehr im Zusammenarbeit mit der Polizei geht. Und gleichzeitig ist es so eine Meditation über die, wie soll man es nennen, Aggregatzustände exothermer Sauerstoffreaktionen, sprich Feuer. Also wir erleben tatsächlich Brände, auch Brandstifter. Wir sehen auch schon Menschen, die Brände entfachen dabei, wie sie es tun, also die als Täter unbedingt in Frage kommen. Und sehen sie halt in all ihren Spielarten. Also sowas, es gibt es als kleinen Schwelbrand auf dem Boden, es gibt es als Feuersbrunst, es gibt es aber auch so als Zigarette, die angezündet wird oder Kaminfeuer. Also es ist wirklich, diese Serie fokussiert sich ungeheuer auf diesen chemisch-physikalischen Aggregatzustand Feuer. Und ich finde, das ist auch einer der Aspekte, die diese Serie so großartig macht, weil sie sehr, sehr bildgewaltig ist und gleichzeitig quälend langsam, finde ich. Also sie erzählt, wie diese beiden natürlich sehr unterschiedlichen ErmittlerInnen miteinander versuchen, irgendwie auf Tätersuche zu gehen, wird aber gar nicht so ausgewalzt, dass die so unterschiedlich sind. Sie machen am Anfang mal so ein bisschen die Fronten klar, Kommen aber mal besser, mal schlechter miteinander aus. Und es gibt noch andere Figuren, wie den Mann zum Beispiel von der Michelle, der da eine Rolle spielt. Es gibt so verschiedene Leute innerhalb der Feuerwehrhierarchie, die halt eine Rolle spielen dabei. Und es ist eine sehr große, also kein Ensemblestück, aber eine sehr große Menge an Protagonisten und Protagonistinnen, die miteinander interagieren und ständig diese Wer war es denn eigentlich Messlatte ein Stückchen höher und dann wieder ein Stückchen tiefer legen.
Also eigentlich, also dazu, du hast diesen Podcast Firebug erwähnt. Ich habe erst jetzt mal nachgeguckt. Also der Dennis Lehane hat sich nur relativ lose daran orientiert. Also ich glaube, der Brandstifter, um den es da geht, ist auch in Kalifornien tätig gewesen. Aber man sollte trotzdem das nicht googeln oder nachschauen, bevor man die Serie guckt. Denn das würde, glaube ich, ziemlich spoilern. Obwohl das relativ weit weg ist, die Serie von dem Podcast, ist doch die große Auflösung, sage ich mal, wohl in diesem Podcast vorweggenommen.
Ja, wobei mich die Auflösung langweilt mich am Ende immens. Das ist gar nicht das, was mich an dieser Serie interessiert.
Ja, wobei ich jetzt gar nicht sagen würde, dass sie langweilt. Das fände ich ein bisschen zu hart.
Nee, aber mich langweilt. Ja. Nicht alle Menschen. Ich spreche da nur für mich.
Wie soll man denn diese Serie eigentlich beschreiben? Ist das, du hast gesagt, es ist ein Whodunit, es ist ein Krimi, es ist ein Thriller. Man lernt sehr viel über Brandermittlungen. Also ja. Das ist ja auch jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Figuren. Du hast ihn Gatzen genannt, aber er sagt, glaube ich, am Anfang Gutzen.
Oder Gutzen, ja.
Wahrscheinlich ist er irgendwie schwedischstämmig oder sonst was und legt da großen Wert drauf.
Franzose, Gutzen.
Also dieser Gutzen ist ja ein ehemaliger Feuerwehrmann, der Brandermittler geworden ist. Und ich glaube, ich werde nach dieser Serie für immer die Worte in diesem merkwürdigen Dialekt, die der Egerton da spricht, Arsonist und Arson Investigator. Mhm. Also der Arsonist ist der Brandstifter und der Arson Investigator ist der Brandermittler. Und ich glaube, diese Egerton-Figur, der war Feuerwehrmann und hat sich eben so reingefuchst in diese Brandermittlung, dass er eben jetzt Brandermittler ist, während diese Johnny Smollett-Figur eine klassische Polizistin ist, ne?
Die genau,
sich in dieses Sujet einarbeitet.
Ja, mit so ein paar Skills, die sie dafür prädestiniert, halt hier mitzumischen bei diesen Ermittlungen.
Genau. Und worum geht's in der Serie im Subtext? Oder gibt's da einen Subtext oder?
Ich finde, es gibt irrsinnig viele Subtexte.
Ja, ne?
Das ist halt deswegen genau. So, man sucht ja immer nach einem bestimmten, man sucht nach einer Metaebene, die uns das, was uns da erzählt werden soll. Es geht hier extrem viel um soziale Konflikte. Es geht auch so um Hierarchien, um Misogynie in so Männerbünden wie der Feuerwehr, die sie halt immer noch ist. Es geht auch um Rassismus am Rande. Aber es wird nie so ausgestellt. Also es wird immer aufgegriffen und ausdiskutiert, aber oder andiskutiert zumindest, aber nie als Wesenskern dessen, was da gerade geschildert werden soll. Ich finde, deswegen habe ich das eben auch so betont. Aus meiner Perspektive ist das Feuer tatsächlich die Hauptdarstellerin, weil das immer wieder ins Bild gerückt wird, weil du auch immer wieder enorm verlangsamte Zeitlupen siehst, wie halt, also man wohnt auch einer Brandstiftung bei zum Beispiel, wo auch einer der Täter sich so ein bisschen klarer exponiert.
Und man lernt, wie Brände gelegt werden
können, lernt, wie Brände gelegt
werden. Unterschiedliche Arten, mit welchen Tricks und mit welcher technischen Raffinesse auch. Ja.
Genau, und es ist manchmal wird das fast wie so ein, da wird der Brandstifter wie so ein strafender Gott inszeniert, der irgendwie den Menschen so eine Katharsis unterzieht, indem man ihnen das reinigende Feuer zukommen lässt, sozusagen. Und du siehst dann, wie dieser Brand wirklich in einer 80-fach verlangsamten Zeitlupe wirkt ist, so langsam von so einem Hausbesitz ergreift. Und es dauert ewig. Und es ist trotzdem, obwohl es so ewig ist, das meinte ich mit quälend langsam vorhin, ist es nie behäbig oder auch nie so gedehnt, dass man irgendwie aussteigt oder sowas. Und ich finde tatsächlich, diese Serie 9 Stunden ist ein Pfund so und ich finde, das hätte auch nicht sein gemusst so. Ich weiß auch nicht ganz genau, welche Philosophie dahinter steckt, das so lange zu ziehen. Aber trotz allem ist es eine Serie, die ungeachtet ihrer Längen trotzdem das Publikum immer bei der Stange hält.
Also ich finde, sie fängt ja gleich sehr ambitioniert an. Das geht ja schon mal los damit, dass Tom York von Radiohead den Titelsong zu der Serie geschrieben hat und zusammen mit diesen Meditationen und Gedanken, philosophischen Gedanken über Feuer ist das schon fast schon so ein Gipfeltreffen der Bedeutungsschwangerschaften gleich zu Beginn. Dann gibt es dann solche Zitate wie
Feuer schert sich nicht um deine Penisgröße, deinen Geldbeutel, deine Muskeln oder deine Expertise im Job. Der ultimative Feuer ist der ultimative Gleichmacher, Existenzialismus pur.
Aus dem Off ist es, ne?
Das ist so aus dem Off, ja, während du so Brände siehst und so. Ich glaube, ich habe das jetzt übersetzt. Ich habe die englische Version logischerweise gesehen. Aber du merkst gleich am Anfang, ich glaube, das ist eine der ersten Szenen, hier hat sich jemand, und der Dennis Lehane ist ein sehr versierter, guter Schriftsteller, hier hat sich jemand ganz tiefgreifende Gedanken gemacht darüber, wofür Feuer steht. Und dann lernt man praktisch mit diesem Gutzen, mit dieser Hauptfigur, ja, einen ganz merkwürdigen Charakter kennen. Das ist so ein bisschen so am Anfang, so der ganz normale Typ, der ist halt, hat eine nette Frau, die ist lustigerweise Bibliothekarin, also macht eigentlich was Intellektuelles und so, hat so einen Stiefsohn, so, der ist vielleicht so 14 oder 13, mit dem er ziemlich schlecht klarkommt. Und im Laufe dieser Serie macht diese Figur aber eine ganz, also ich will jetzt nicht spoilern, aber irgendwie, ich finde, man muss drüber reden, weil es ist ein Kennzeichen der Serie, die Figur macht eine ganz komische Wandlung durch. Ne?
Ja, und nicht wie nur eine, ne? Also das ist ja, also die machen mehrere Wandlungen durch, das ist auch das, was diese, obwohl ich finde tatsächlich, die Jonny Smollett spielt ihre Figur relativ steady, so, das ist aber wirklich eine der wenigen Rollen, die überhaupt gar keine großartigen Brüche aufweisen, die weiß von Anfang an genau, wo sie steht, und das finde ich auch gut.
Und dass sie spielt, ich kanntest du die Schauspielerin vorher?
Nee.
Die hat schon ein paar Sachen gemacht, aber ich habe sie erst hier wahrgenommen und ich muss sagen, die hat mir richtig gut gefallen.
Ja, wir haben generell die Leute darin gut gefallen. Wir haben auch so, es geht dann auch immer, was ich angedeutet hatte, um so Hierarchie, um so kleine Kompetenzgerangel mit irgendwelchen Feuerwehrleuten, die natürlich nicht, die auch unter Verdacht stehen, aber das natürlich weit von sich weisen, so wie es halt auch die deutsche Polizei immer, wenn da irgendwelche Vorwürfe geäußert werden, dann sind das ja immer Einzelfälle und selbst die gibt es eigentlich gar nicht und so. Und das ist hier auch so, dass man denen dann halt, dass die sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, unter Verdacht gestellt zu werden. Aber
der Chorgeist, der
den genau, der Chorgeist, aber auch der wird, ne? Auch der wird nicht ausgestellt. Auch der wird einfach angerissen und wird gezeigt, der existiert und der hat eine Bedeutung. Und dann wird aber auch der Typ, der diesen Chorgeist pflegt, wird jetzt nicht als komplettes Arschloch irgendwie dargestellt aus so einer linken Perspektive, der dem alles egal ist, Hauptsache sein Chor bleibt intakt, sowas, sondern es wird auch so ein bisschen klar gemacht, warum herrscht ein Chorgeist in diesem Chor, weil die aufeinander in einer extrem gefährlichen Situation angewiesen sind und so weiter. Das hat auch alles Hand und Fuß. Und das ist so, es ist ganz interessant ausdiskutiert, finde ich, wie diese einzelnen Mikrokosmen untereinander und miteinander und ineinander interagieren. Und deswegen mag ich die Serie wirklich gern, obwohl sie wirklich träge ist. Also man muss sie wirklich manchmal ein bisschen erdulden.
Sie ist manchmal träge, was den Plot anbetrifft. Ich finde sie lustigerweise am allerstärksten in der Mitte. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, so Folge 4, 5, da kriechst du richtig tief in die Charaktere rein und da hat auch die Handlung mit so das größte Geheimnis. Aber sie meandert auch teilweise ein bisschen komisch so herum. Was ja interessant ist, bei Lehane ist ja so ein immer wiederkehrendes Thema, toxische Männlichkeit und auch dieses Männer, die an ihrer eigenen toxischen Männlichkeit leiden, ohne dass man das jetzt entschuldet. Die guckt einfach so drauf und wir sehen hier sehr viele unterschiedliche Varianten von toxischen Männern. Also manche legen halt Brände, manche verhalten sich auf mehrere Art und Weise irgendwie blöd, scheiße, fies. Hat dich das interessiert, das Thema? Findest du das hier gut eingefangen?
Ja, deswegen meinte ich ja, dass es...
Weil das ist so ein Grundthema bei Lehane, Männlichkeit.
Okay, das wusste ich jetzt nicht so. Also es ist halt, The Wire habe ich damals anders gelesen als über den Männlichkeit.
Aber ich glaube, The Wire ist auch nicht sein genuines Projekt.
Okay. Alles klar. Nee, also ich habe ich bin ja wirklich sehr, sehr, ich habe ja sehr, sehr viele Antennen, die genau auf diese Faktoren anspringen, also toxische Männlichkeit und sowas, das ist mir manchmal selber schon ein bisschen vieles, weil das schon fast so ein Fimmel und so ein Trigger wird. Habe ich mich, also ist nichts, was ich hier als Wesensmerkmal der Serie oder sowas kodiert oder dekodiert hätte. Also es ist halt, es spielt mit rein, es spielt aber auch in Männerbünden, da ist toxische Männlichkeit immer vorhanden. Und deswegen habe ich irgendwie das Gefühl, dass es hier, dass es einstreuen wollte, aber nicht oben raufdeckeln oder labeln.
Es gibt noch einen anderen Aspekt, den ich ganz lustig fand, also wirklich lustig. Ich weiß gar nicht, ob der Lehane es lustig gemeint hat. Und zwar dieser Gutzen, diese Hauptfigur, fängt ja dann an, also er hat halt eine unheimliche Expertise, was diese Brandermittlung betrifft, er ist ja wie so ein Star, dann fängt er an, Fiction zu schreiben, also er fängt an, einen Roman zu schreiben, also wo praktisch so ein alter Ego von ihm, also ein Brandermittler ist und so. Und am Anfang dachte ich noch, okay, wenn er dann so tippt und so aus dem Off dann so zitiert, ist jetzt so irgendwie nicht so doll. Und irgendwann habe ich kapiert, nee, seine Literatur soll auch scheiße sein.
Ja.
Und das wird dann auch zum Thema. Und dann dachte ich irgendwie so, ist das jetzt irgendwie gut? Weil er selbst sagt eigentlich teilweise ziemlich kluge Sachen, die natürlich der Lehane in seinen Drehbüchern in den Mund legt. Aber wenn er selber schreibt, dann produziert er Scheiße.
Ja, okay, ist nicht sein Metier.
Nee, aber fandst du das irgendwie, also ist das irgendwie so ein lustiger Kommentar von
Lehane? War mir gar nicht aufgefallen.
Über das Schreiben?
Ist an mir vorbeigelaufen.
Okay, nee, ich fand das einen unheimlich witzigen Aspekt.
Ja.
Das ist eine komische Serie irgendwie, Smoke. Also, bei mir stand es nie zur Debatte, dass ich die abbreche, obwohl diese 9 Stunden wirkliche Längen haben teilweise. Obwohl Charaktere teilweise Dinge tun oder Wandlungen durchmachen, die maximal unglaubwürdig sind. Trotzdem hat mich die Serie immer irgendwie interessiert. Ich war gespannt darauf, welche nächste Wendung die jetzt nimmt oder was da irgendwie noch passiert. Also ich habe fast das Gefühl, dass du das irgendwie so als kongruenter oder als einen ja logischeren Body of Work sozusagen betrachtet hast, diese 9 Folgen wie ich, weil ich fand die so unterschiedlich.
Ja.
Also teilweise hat die ganz bescheuerte Szenen und Momente und teilweise ganz großartig.
Ja, also ich finde sie im Ganzen gelungen. Also so wenn ich sie im Sternesystem bewerten würde, würde ich ihr eine glatte 4 geben, so 4 von 5, weil sie einfach echt, sie ist handwerklich gut gemacht, sie ist schauspielerisch völlig mindestens solide.
Ja.
Sie hat ein gutes Drehbuch und sie hat so verschiedene Metaebenen, die sie so miteinander mischt, dass es einerseits verwirrt, aber andererseits auch fesselt. Und das ist eine Kunst für sich. Das kann dieser Lehane einfach richtig gut.
Mhm.
Und deswegen empfehle ich diese Serie, so was da jetzt, was
ja, man
was
sollte so auf jeden Fall mal anfangen.
Ja.
Ich finde es ganz witzig, ich habe noch mal heute Morgen ein paar Kritiken gelesen. Da war zum Beispiel im Guardian war eine Kritik, die war so, ja, super Serie, man muss nur die etwas langweiligen ersten beiden Folgen überstehen. Ich vereinfache jetzt mal so ein bisschen. Und das fand ich überhaupt
nicht. Finde ich null. Nein, ne? Ich finde, also, das ist eine hervorragende Dispositionsfolge.
Ja.
Wirklich also, eine richtig gute.
Daran also siehst du mal, wie unterschiedlich irgendwie die Leute Serien betrachten.
Ja, deswegen versuche ich es immer zu vermeiden, andere Kritiken vorher zu lesen, wenn ich meine eigenen fertig mache, weil das verwirrt nur.
Also es ist eine, wie gesagt, es ist eine besondere Serie. Ich würde auch mich nicht wundern, wenn manche Leute sagen, was ist denn das für ein Quatsch? Vor allem, wenn sie ein bisschen weitergesehen haben.
Ja.
Ich fand, da war viel Interessantes drin.
Ja, aber ich finde es auch umso interessanter. Du hast ja vorhin gesagt, dass The Narrow Road to the Deep North 100% bei Rotten Tomatoes bekommen hat. Ich meine, das passiert, glaube ich, alle Jubeljahre mal, oder?
Also es war auf der Basis, glaube ich, von 26 oder 27 Kritiken. Ne?
Okay, ist jetzt auch nicht die
Welt.
Es
gibt ja immer diesen Kritikerzensus und diesen Publikumszensus. Und der Kritikerzensus war 100% positiv. Und bei Smoke war er übrigens nur bei 69. Das ist ein mittelprächtig.
Ne, aber das ist tatsächlich, ich meine, The Narrow Road to the Deep North, ich müsste da irgendwie mal einen Kürzel finden, weil so viel Text ist im Titel schon. Das ist auf einer anderen Ebene, auf einer komplett anderen Ebene, ist es auch eine sehr, sehr merkwürdige Serie, weil die halt wirklich krass ist. Also die hat Momente.
Das ist auch keine Serie, Jan. Das ist im Prinzip, also 5 Folgen seit Dienstag, 1. Juli bei Sky and Wow. Eine Folge hat 40 Minuten. Wenn man das zusammenrechnet, sind das ein bisschen über 3 Stunden. Es ist wie ein Film und es fühlt sich für mich auch wie ein Film an.
Ja.
Okay, man kann das natürlich aufteilen. Aber Entschuldigung, ich habe
mich unterbrochen. Nein, du hast mich gar nicht unterbrochen. Weiß ich, ja, klar. Also ich meine, 5x55, 3 Stunden ist ein langer Film.
Ja.
Das ist schon fast Kevin Costner-Niveau. Also von daher, so wie auch immer man das wertet, ist es auch nicht so, dass er mit Cliffhangern arbeitet. Das ist nun mal eine Serie, läuft bei Sky, also mittlerweile auch schon. Lief allerdings vorher auch international schon bei Prime Video, wie ich gehört habe.
Nein.
Habe ich gehört, dass es vorher schon mal bei Prime lief, Anfang des Jahres. Nee, ist Quatsch.
Das ist Quatsch.
Okay, habe ich zum Glück auch nicht in meinen Kritiken geschrieben. Ich dachte, ich hätte es irgendwann mal gehört.
Hast du nicht auch in der letzten Folge irgendwas behauptet, dass...
Ich behaupte ständig irgendwelche Sachen. Das muss auch mal drin sein.
Dass irgendwas schon gelaufen wäre, ja. Was ich, glaube ich, auch...
Ach nee, das war bei Jack und...
Alice und Jack, das ja, war meiner Meinung nach, das ist auch erst in England, das kommt ja von Channel 4 oder so, das ist da auch erst letztes Jahr produziert worden oder so.
Egal, dann habe ich mich, vielleicht habe ich mich geirrt.
Ist ja auch egal, das ist auch wirklich, die Leute interessiert ja vor allem, wo sie die Sachen, über die wir reden, jetzt sehen.
Jetzt
können.
Bei Sky und Wow. Das ist wieder auf der Basis eines Romans, diesmal ein Tatsachenroman von Richard Flanagan, in dem alliierte Kriegsgefangene so rund um den Sanitätsoffizier Dorigo im Jahr, wann war es, ich glaube 1943 oder sowas, also Ende des Zweiten Weltkrieges, müssen sie die Burma-Thailand-Eisenbahn bauen als Kriegsgefangene. Und man merkt schon Anfang der Folge, warum diese Burma-Thailand-Eisenbahn im Nachhinein Death Railway getauft wurde. Weil die japanischen Wärter, die sind in japanischer Kriegsgefangenschaft, schinden die australischen, britischen und ich glaube auch kanadischen Soldaten mit einer Brutalität, die wirklich unglaublich schwer zu ertragen ist. Du hast es ja schon angedeutet, also in dieser Frage danach, was der fieseste Body Horror ist, den man sich vorstellen kann. Hier sind einige dabei, die es, glaube ich, in mehrere Top-10-Ranglisten schaffen würden, weil das wirklich extrem brutal ist, extrem erbarmungslos ist. Gar nicht unbedingt sadistisch, also es spielt auch Sadismus rein, aber es geht wirklich darum, dass es ein kaiserliches Projekt ist, mit dem Japan der Welt beweisen will, dass ihre Zivilisation der anderen überlegen ist. Das war ja auch ein faschistisches System damals und deswegen ja auch mit dem nationalsozialistischen System seinerzeit verbrüdert. Und die wollen dieses Prestigeprojekt auf Teufel komm raus durch den Dschungel graben und verheizen dafür zigtausende von alliierten Kriegsgefangenen.
Also ich habe sogar mal nachgelesen, die Todeseisenbahn, also dieses thailändische Netz, mit dem vom Burma, also dem heutigen Myanmar, verbinden sollte. Bei diesem Eisenbahnstreckenbau durch den Dschungel starben 6.540 Briten, 2.830 Niederländer, 2.710 Australier und noch ein paar Amerikaner und andere. Also ich habe mal so zusammengerechnet, 11.000, 12.000 tote Kriegsgefangene beim Bau dieser Todeseisenbahn. Und hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht so bekannt, aber im englischsprachigen Raum ist das halt ein riesen Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das unter anderem ja schon vier anderen Kinofilmen so einen Themenhintergrund gab. Der bekannteste ist Die Brücke am Kwai.
50er Jahre, also schon ewig lange her.
Genau, mit dem berühmten Five-Titelsong. Und auch Filme, die man vielleicht mal gehört hat, zum Beispiel Furio, Merry Christmas, Mr. Lawrence, To End All Wars oder The Railwayman. Die letzten beiden Filme kommen so aus den letzten 10, 15 Jahren, spielen vor dem Hintergrund des Baus dieser Todeseisenbahn.
Ja. Also ist ja auch kein Wunder, also wir Deutschen haben unsere eigenen Kriegsverbrechen begangen, an uns wurden bedeutend weniger, falls überhaupt welche begangen. Wir haben genug Themen als Täter, so, deswegen können wir uns nicht allzu viel, haben wir nicht allzu viele Opfergeschichten, aber egal. Es ist tatsächlich die Art und Weise, wie das gefilmt, wie es dargestellt wird, wie Justin Kurzel heißt der Regisseur nach dem Drehbuch von Sean Grant, halt diese Brutalität inszeniert, war es unbedingt dringend und alternativlos notwendig, dass das Ganze nicht nur im Dschungel spielt beim Bau dieser Eisenbahn, sondern dass das Ganze grundiert wird. Das wäre nicht zu ertragen gewesen, dass es grundiert wird mit einer Backstory und einer Nachfolgestory. Also das Ganze wird erzählt aus der Perspektive dieses Sanitätsoffiziers Dorigo, der so mit im Alter Ende 60, Anfang 70, im Jahr 1989 ein erfolgreicher Chirurg ist, immer noch ein erfolgreich praktizierender Chirurg ist, aber gleichzeitig auch ein Buch schreibt über die Ereignisse von damals. Und mit dem geht er jetzt gerade so auf PR-Tour und ist dabei so slightly pissed, weil er eigentlich keine PR machen will, aber andererseits weiß er natürlich, dass es gemacht werden muss und geht so auf so eine Art Lesereise auch in die damalige Gegend, also da, wo das damals passiert ist. Und wir verfolgen einerseits, wie dieser gealterte Dorigo, gespielt von Chiron Hinds, den einige vielleicht kennen als Mance Rider aus Game of Thrones noch.
oder als Vater von der Hauptfigur in der Serie The Dry über die Alkoholikerin, die
okay,
wir beide
ja
sehr mochten.
So was,
also Ciarán Hinds, glaube ich, es ist ja immer so lustig mit den irischen Namen. Ne?
Ja,
Ciarán. Ich glaube, Ciarán Hinds ist ja ein ganz beeindruckender Schauspieler. Ich glaube, sowohl seine Film, also ich glaube 72, sowohl seine Filmliste, aber auch die Liste seiner Auszeichnungen hat bei mir nicht auf eine Laptop-Seite gepasst.
Ja, okay, ja. Okay.
Also ein ganz renommierter englischsprachiger Charakterdarsteller, der spielt den alten Dorigo und der Junge wird von einem der größten Mädchen- oder Frauenschwärme der Gegenwart verkörpert, nämlich von dem Australier Jacob Elordi.
Ja, den hoffe ich alle Welt, jede einzelne Person auf Erden als Nate aus Euphoria noch kennt, also eine der tollsten Serien.
Oder als Elvis aus Priscilla oder als einer der beiden Hauptfiguren aus dem Film Saltburn.
Sowas, ne?
Den,
also,
glaube ich, viele Leute auch gesehen
echt
haben.
Echt prominent besetzt, so an der Spitze, an der Männerspitze. Aber es ist halt tatsächlich auch so, dass es gibt eben noch diese Rückblicke, und auch wirklich, um dieser Serie noch eine weibliche Perspektive zu geben, unerlässlich, weil sonst wäre es tatsächlich eine reine Männergeschichte gewesen. Also wir erleben diesen Dorigo auch noch, wie er vor seiner Abberufung in die Armee. Die auch ganz am Anfang ist er gar nicht im Südostasien. Also wie er da hinkommt, also wie er letztlich in Kriegsgefangenschaft gerät, spielt in dieser Serie überhaupt keine Rolle. Man sieht ihn auch nicht kämpfen oder sowas. Es ist auch tatsächlich so, vielleicht täusche ich mich, aber ich habe das Gefühl, es gibt in dieser Serie nicht einen einzigen Schuss zu hören. Und wenn dann wirklich nur so, also keiner, der irgendwie handlungsrelevant wäre oder sowas. Es wird nicht gekämpft, obwohl es mitten im Zweiten Weltkrieg spielt.
Ich glaube, es gibt am Anfang, ist das nicht sogar irgendwo im Nahen Osten oder so? Also das ist ja eine australische Geschichte.
Ja.
Ne? Der Flanagan, der Autor, ist auch ein Australier, australischer Autor, der übrigens die Geschichte auf der seines Vaters aufbaut, weil sein Vater war eben einer Kriegsgefangener, der an dieser Todeseisenbahn mitgebaut hat.
Ja.
Ne? Und ich glaube, der kommt am Anfang in Kriegsgefangenschaft, da gibt es eine Explosion und ich glaube, das ist sogar im Nahen Osten, wo die Australier wohl auch gekämpft haben. Und dann ist er dann halt irgendwie in der nächsten Szene in diesem Dschungel da.
Ja, okay, aber am Ende ist es eine Kriegsserie oder eine Antikriegsserie. Ich meine, letztlich
ist
jede Kriegsserie.
Keine Kriegshandlung.
Ja, gibt's nicht. Und es wird dann aber, es wird so grundiert gewissermaßen mit seiner, also diese Figur des Dorigo wird grundiert, indem er am Anfang gezeigt wird, wie er so ein bisschen im Jet-Set mit eine Verlobte hat und sich gleichzeitig in eine andere Frau verliebt. Das ist jetzt keine Dreiecksbeziehung, aber so ein Mann zwischen zwei Frauen, ja, auch ein beliebtes Kriegsmelodramenthema. Und dadurch wird ein bisschen seine Persönlichkeit nachgezeichnet, wie er werden konnte, was er ist. Und das sind dann immer diese fünfteilige Serie schaltet immer zwischen diesen drei Zeitebenen wirklich regelmäßig hin und her.
Ja.
Und es gibt dann aber auch noch, während er, weil er ist der ranghöchste Offizier und damit der einzige Ansprechpartner der japanischen Aufseher beziehungsweise der japanischen Kriegsgefangenennehmer.
Und er ist gleichzeitig Chirurg, also Arzt, und weil es dann natürlich ziemlich viele Krankheiten und Verletzte gibt, ist er einfach eine sehr wichtige Figur in dem, was er kann.
Ja, genau. Also was ist ganz wichtig, vieles daran wichtig. Man muss sehr aufmerksam sein bei dieser Serie, weil es halt auch entscheidend ist für diese Geschichte, dass für in der japanischen Sozialphilosophie, wenn man sie so nennen will, ist Gefangenschaft die größtmögliche Erniedrigung. Wer sich in Gefangenschaft begibt, verwirkt quasi seine Menschenwürde, und so werden die halt auch behandelt hier. Und darüber führt er dann zum Beispiel ganz, also so immer abends bei Sake dieser Dschungel ist wahnsinnig laut, wahnsinnig viel Geräusche und es ist natürlich wahnsinnig verschwitzt zur Luftfeuchtigkeit. Genau, ist absolut realistisch, und mit einem der japanischen Offiziere führte abends immer so komische philosophische Gespräche, die immer maximal hierarchisch sind. Also der japanische Wärter ist immer derjenige, der das Gespräch leitet, aber er hört trotzdem auf das, was eben dieser australische Offizier zu ihm zu sagen hat, und sagt,
also er schätzt
kommentiert
den Intellekt eigentlich, er schätzt den Austausch.
Genau, und dadurch daher rührt auch dieser The Narrow Road to the Deep North, was halt wirklich ein sehr verstiegener Name dafür ist. Das kommt aus es nennt sich Basho-Poesie. Also es ist so, es ist Teil dieser japanischen Shinto-Philosophie, glaube ich, ist das. Und sie kriegt dadurch immer wieder so, also sie schlägt ständig Haken, diese Serie, in Abteilungen, in Bereiche, in filmische Bereiche, die vorhergehende und nachfolgende Abteilung irgendwie einbetten soll oder abfedern soll oder neu aufladen soll oder sowas. Also alles hat irgendwie eine große Dringlichkeit in Bezug darauf, dieser Geschichte eine klare Linie zu geben und trotzdem ständig die Seitenpfade auszutreten. Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass es 100% bei Rotten Tomatoes bekommen hat, weil es ist für mich eine absolut, absolut herausragende Serie, die mich so mitgenommen hat, die mich von der ersten bis zur letzten Minute so gefesselt hat, die mich ganz egal, ob sie jetzt irgendwie im Jetset in so daheim im Frieden noch spielt oder mit dieser bestialischen Brutalität der japanischen Gefangenennehmer, es dringt mir immer in den Magen vor. So, und das macht sie herausragend, finde ich, die Serie.
Also du hast ja schon diese drei Zeitebenen erwähnt, also diese Liebesgeschichte einmal. Also kurz bevor er in den Kampf geht, verliebt er sich halt sozusagen in die junge Frau seines Onkels.
Ja, ganz bizarr.
Also so, die so eher in seinem Alter ist, so Ende 20 oder so. Obwohl er ja diese Verlobte aus reichem Haus hat irgendwie, mit der er eigentlich, also sozusagen eine verbotene Liebe in mehrerer Hinsicht, weil er vergeben ist und die Geliebte auch. Und das ist ein... Ja, dass das, also diese Erotik, die praktisch zwischen diesen beiden herrscht, wenn sie dann so Ausflüge machen, also er besucht seinen Onkel und der ist öfter mal weg und so, die hat schon eine große Poesie. Und ich finde, der Roman, nehme ich mal an, und die Serie, die leben eben ganz stark von diesem Gegensatz zwischen diesen drei Ebenen. Also einmal diese unfassbare Brutalität und der Überlebenskampf im Dschungel, dann diese unglaubliche Poesie und diese ja, Reflexion über Liebe und Verlangen irgendwie in dieser Liebesgeschichte. Und dann dritte Ebene, dieser Rückblick, dieser alte Mann, der sich offensichtlich immer noch in der Beziehung mit dieser reichen Frau bezieht, die sich irgendwie so arrangiert haben, aber der unglaublich trist eigentlich wirkt, sowohl in seinem Job als Chirurg, den er immer noch ausübt, als auch in seiner, als Schriftsteller, als Person, die zurückschaut auf diese Kriegsgräuel irgendwie. Ich fand da eigentlich diese Version, diese Zeitebene mit dem alten Dorigo, ist fast die deprimierendste, oder?
Ja, er ist auch ich glaube, er ist schwer depressiv. Also das ist so sein ganzer Habitus deutet darauf hin. Er hat aber trotzdem zum Beispiel auch so einen erotischen Aspekt seines Lebens. Also wir erleben auch so Alterserotik und die wird auch relativ unverstellt und natürlich wird auch überhaupt nicht durchdiskutiert.
Auch wieder eine andere Frau in dem.
Genau, so und Alter. Das ist auch noch ein toller Aspekt. Also Erotik im Alter, aber also was heißt Alter? Der ist irgendwie Ende 60, Anfang 70, ne? Aber das ist trotzdem so, der darf ein Liebesleben haben. Und er darf sexuelle Bedürfnisse haben. Das
ist ja etwas. Hat er keinen Spaß daran?
Bitte?
Hat er keinen Spaß daran?
Ja, weiß ich
nicht. Hat so niemand Spaß in dieser Zeitebene, die 1989.
Ja, wir sind ja nicht bei allem immer dabei, ne? So, aber es ist aber trotz allem wird es dem gegönnt. Und das finde ich etwas, was im Film halt bis heute, das ist ja nicht mehr tabuisiert, wie es noch vor, weiß nicht, 30 Jahren tabuisiert war, Sex im Alter. Aber es ist auch nichts, was irgendwie jetzt besonders ausgestellt wird. Und hier erleben wir es und sehen es, ohne dass es jetzt irgendwie pornografisch wird oder sowas, sondern einfach als ganz natürlichen Aspekt eines Mannes, der mitten im Leben steht, der halt auch noch praktizierender Chirurg ist und sowas, finde ich einen guten Sidekick dabei. Also finde ich eine gute.
Gleich habe ich da noch Lust, die Rolle zu tauschen mit dem. Nein, ich finde eigentlich, dass es eigentlich eine einzige Tristesse, diese Rückschau, diese Zeitebene. Und ich meiner Meinung nach soll die ja eigentlich uns zeigen, dass der Mann praktisch, wenn man das erlebt hat, was der Dorigo da in dem Dschungel erlebt hat, dass man danach eigentlich nie mehr wieder zu irgendeiner Art von Glück oder Zufriedenheit finden kann.
Naja, oder er ist rausgekommen und kann deswegen Glück und Zufriedenheit auf eine ganz andere Intensität erleben. Das ist natürlich, wer wäre die andere? Ich sehe den gar nicht so deep. Ja. Er ist ein trübsinniger Typ und er problematisiert alles. Und er hat aber auch irgendwie, er wird irgendwie noch mit so einem Schönheits-, mit so einem chirurgischen, wie nennt sich das, ärztlichen Fehler konfrontiert und droht seine Approbation zu verlieren und so weiter. Er hat einen krassen Rucksack mit Erinnerungen auf dem Rücken, so seine große Liebe, die wird gar nicht weiter thematisiert, also wird thematisiert, aber sie kommt nicht mehr vor, also es wird nicht ganz klar, was aus ihr geworden ist und sowas. Der hat halt viel mit sich rumzuschleppen, also es ist wirklich, der hat, dem lastet auch viel auf der Seele, und ich finde trotzdem, dass er eine taffe Persönlichkeit geblieben ist, und ich glaube auch, seine Freude entspringt halt nicht daraus, dass er ständig irgendwie uns vom Bildschirm lacht, sondern dass er eine unglaubliche Resilienz an den Tag legt, und das ist keine Freude, die halt glückselig ist, aber es ist eine Freude, die unglaublich aus dem Inneren kommt und sehr und auch ins Innere aus dem Inneren rausstrahlt. Deswegen finde ich, natürlich ist es trübsinnig sowas, aber ich empfinde ihn trotzdem als eine unglaublich starke Persönlichkeit da drin.
Ja, vielleicht, weil der Heinz den halt, der hat halt eine super Präsenz, weil er den gut spielt, aber ich finde eigentlich, dass das ein gebrochener, trauriger Mann ist.
Wäre auch krass, wenn er nicht gebrochen worden, also wenn es keine Risse in ihm hinterlassen hätte, wenn wir diese Zeit, die waren da auch, glaube ich, wie lange waren die da, 1,5 Jahre oder sowas in Gefangenschaft oder sowas. Es war, also man kann sich das wirklich, und das, ich beschreibe es jetzt auch nicht, was wir da sehen, ich beschreibe jetzt auch nicht den Body Horror, den man da zu sehen bekommt, weil macht euch auf einiges gefasst, sowas, also man muss vorbereitet sein.
Auch in der Länge der Szene. Vieles von der Quälerei kommt eben, weil es sehr lange gezeigt
wird. Ja, und weil es wirklich zu sehen ist. So, aber es ist ja nichts Surreales, sondern das ist genauso passiert, und es ist auch gut, dass sowas gezeigt wird, weil jeder Kriegsfilm ist am Ende ein Antikriegsfilm. Also das ist der Keim jedes Kriegsfilms, dass er ja eigentlich zeigen will, wenn das jetzt nicht irgendwie so ein Bombastquatsch irgendwie so aus dem Rustbelt von der Trump-Wählerschaft ist oder sowas, die es glorifizieren dürfen, aber an sich ist halt jeder Kriegsfilm beinhaltet den Kern, ihn zu negieren und als Mittel der Politik nicht akzeptabel zu machen, und deswegen ist es gut, dass man es zeigt, weil das ist Krieg. So, und das ist das, was Menschen einander antun.
Ist dir auch aufgefallen, wie ausgemergelt und dünn diese ganzen Kriegsgefangenen waren? Also man soll das ja normalerweise nicht feiern, aber auch daran sieht man, wie viel Ambition und Sorgfalt hier in dem, ich möchte jetzt fast sagen Set-Design, aber auch im Human-Design, also diese ganzen australischen Kriegsgefangenen da, die sehen richtig heftig ausgemerkt.
Ich glaube, die haben auch ein bisschen runtergehungert. Antibody-Suits, also Fat-Suits, also kann man so Thin-Suits. Gibt's, glaube ich, nicht, ne?
Ich glaube, also da müsste man, glaube ich, die Knochen aufmalen. Also sieht schon teilweise recht fies aus. Hat dich diese ganze Atmosphäre der Bilder und der Erzählung auch so ein bisschen an das Kino von Terrence Malick erinnert? Also an den?
Nee.
Gar nicht?
Wer ist das?
Terrence Malick, Terrence Malick,
Malick,
alles klar. Ja. Einer der großen Regisseure des Kinos, der zum Beispiel Der schmale Grat, Thin Red Line oder The New World oder sowas gemacht
hat. Okay, ja, du bist ein Cineast, das bin also, ich nicht. Ich bin Fernseher.
Also, das ist so einer der großen gefeierten Filmemacher, wo man sagt, der hat eine ganz eigene Sprache, aber gut, es lohnt sich jetzt nicht, wenn du den gar nicht kennst, darüber zu reden, aber das ist eben jemand, der sozusagen das atemberaubend schön in der Natur gerne auch mal so zur Grausamkeit des Menschen in Kontrast setzt, also Thin Red Line, Der schmale Grat.
Ja, Der schmale Grat habe ich sogar gesehen.
Ist ein Kriegsfilm, ne, der auch im Pazifik, also im Dschungel spielt, wo das ganz extrem, dieser Gegensatz zwischen Krieg und Natur, also du siehst praktisch so den Wind in den Fahnen spielen und die Sonne, und dann kommt dann halt irgendwie dann so ein Angriff oder sowas. Also das, die Natur, also dieser laute Dschungel, also das ist wirklich auch alles spürbar irgendwie in dieser Serie, ne? Und oder auch diese Liebesszenen, die sind sehr poetisch. Also es ist schon eine tolle Serie. Man muss sich irgendwie so das eher so vorstellen, als würde man halt so einen dreieinhalbstündigen Film gucken, als würde man so einen verfilmten Roman sich angucken, der aber, wenn man sich darauf einlässt, schon sehr toll und sehr mitreißend ist. Das ist
echt ein irrer Film oder eine irre Serie, die geht wirklich tief rein. Ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn man dazu bereit ist, sich auf diese Brutalität einzulassen.
Gut, ich widerspreche mir jetzt selbst. Ich habe gesagt, für mich ist das eher ein Film, aber ich habe doch jede Folge einzeln geguckt. Also ich muss immer, wenn ich eine Folge gesehen hatte, brauchte ich eine Pause. Also
erstmal ein Retreat. Ja, okay, schaut's euch an.
Genau, also auf jeden Fall eine dicke Empfehlung von uns. Ich weiß nicht, ob es eine Empfehlung ist, aber ich fand, wir sollten doch schon nochmal über den Abschluss, wenn es denn ein Abschluss ist, also es ist zumindest der Abschluss des koreanischen Franchises von Squid Game, machen. Squid Game ist nämlich jetzt mit der sogenannten dritten Staffel, A6 Folgen, A60 Minuten oder manchmal auch etwas mehr, am 27. Juni komplett bei Netflix angelaufen. Und ich sage ja immer, das ist eigentlich nicht die dritte Staffel, sondern das ist die Staffel 2.1, weil wir hatten ja zum letzten Jahreswechsel hatten wir ja schon die Staffel 2 und die endete ja mit so einem Cliffhanger, mit so einem Aufstand der Spielenden in diesem Squid Game Center auf der Insel, der niedergeschlagen ist, und im Prinzip genau an dieser Stelle macht diese dritte Staffel weiter. Und genau, ich denke mal, jeder hat schon mal gehört, worum es in Squid Game geht oder es wahrscheinlich sogar gesehen. Es geht um arme Schlucker, verschuldete Menschen. Es ist eine südkoreanische Serie, die sozusagen zum Massenphänomen wurde, weil es die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten ist. Und die werden halt, die verdingen sich als Spielende in einem ja, geheimen Center auf irgendeiner Insel und die spielen dort Kinderspiele und es sind 456 Teilnehmer und letztendlich können sie nach jeder, und bei diesen Kinderspielen sterben aber Menschen und mit jedem Menschen, der stirbt, erhöht sich die Gewinnsumme für die anderen, so dass es letztendlich, wenn sie sich entscheiden weiterzuspielen, letztendlich nur einen Überlebenden gibt, der die ganze Summe am Ende kriegt. Und das Ganze ist ja sehr drastisch. Es ist eine ikonografisch in Szene gesetzte Serie. Das hat, glaube ich, viele Leute gekriegt. Und es war keine zweite Staffel geplant und die gab es nur wegen des großen Erfolgs. Ich weiß gar nicht, ich war ja wirklich der Fan von der ersten Staffel. Ich fand, das war ein absolut ungewöhnliches Ereignis. Und du warst nie so ein richtiger Fan oder?
Nee, Fan war ich nicht, bin ich bis heute nicht. Also es ist ja so, ich mag auch tatsächlich das, dieses südkoreanische Chargieren mag ich nicht so gerne. Ja. Die haben einfach eine andere Art zu gestikulieren und zu ihre Mimiken einzusetzen. Das ist halt, ich will das nicht irgendwie kulturell deuten, ja, oder sowas, aber für mich ist es nichts. Ich gucke das nicht so gerne, auch wenn es natürlich tolle südkoreanische Filme gibt, also fantastische Filme, in denen das weniger passiert. Hier hat es mich ein bisschen gestört. Ich finde es nach wie vor ist die Gewalt dabei sehr selbstreferenziell.
Ja.
Also sie wird tatsächlich als eigenständiger kultureller Ausdruck verwendet und ist halt natürlich eingebettet in eine Geschichte, aber kann auch für sich bestehen. Kannst du auch Memes draus machen und die Leute gackern sich einen ab dabei so. Deswegen bin ich nie ganz so reingekommen in die Serie, aber ich kann es total nachvollziehen, warum sie so erfolgreich geworden ist. Also nach und nach habe ich das mehr verstanden. Ich habe das nicht aus eigener Interpretation heraus verstanden, aber irgendwie so haben mich Leute davon überzeugt, warum es geil ist.
Also mich hat die erste Serie, nachdem sie ein Phänomen wurde, gekriegt, total. Und ich muss aber sagen, die zweite Staffel, ich sage jetzt einfach mal, die zweite und die dritte Staffel ist für mich eine Staffel, weil es eine Erzählung ist.
Es ist auch, wird auch so, so bei Wikipedia wird es halt zweite, genau, dritte Staffel. Es ist wie damals bei Game of Thrones, es ist ein reines Marketing-Tool.
Ja, genau, sie haben es ja eben gerade schon mal ein halbes Jahr oder ein gutes halbes Jahr auseinandergezogen, ja, um jetzt einfach nochmal mit 6 finalen Folgen das Ganze abzuschließen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Wang Dong-yuk, also der Macher von Squid Game, wollte ja selbst gar keine zweite Staffel machen, hat es eben wegen dem großen Erfolg gemacht, hat auch immer in Interviews damit gehadert, mit diesen ganzen Zwängen, weil ich fand es ja interessant, es geht ja um den Gegensatz zwischen Arm und Reich und um diese Welt, wie sie gnadenlos kapitalistisch organisiert ist, und der Wang Dong-yuk kommt selbst aus ganz armen Verhältnissen, also ist jetzt natürlich ein Superstar, Emmy-Preisträger und so weiter, und aber letztendlich, dass er immer weitermachen muss, jetzt hat er zwar aufgehört, aber es gibt ja Hinweise darauf, dass es eine amerikanische Fortsetzung gibt, können wir gleich nochmal drüber reden. Da hat er selbst mit gehadert, aber letztendlich ist er ja wie so ein Spielender in dem Squid Game selbst, wo es ja immer heißt, egal was passiert, the game oder the show must go on. Das finde ich also eine ganz interessante Koinzidenz zwischen der Erzählung der Serie und dem Phänomen dahinter, weil das ist halt, wie gesagt, die erfolgreichste Fernsehserie unserer Zeit.
Ja. Und also Ich finde es tatsächlich, also ich finde es phänomenologisch interessant, wie sie es aufarbeiten, dass diese Leute, diese 456 Spielenden da drin, nach jeder Runde, also jetzt glaube ich sogar noch häufiger in der zweiten und dritten Staffel.
Ich weiß
immer
gar nicht,
häufiger.
War das in der ersten Staffel überhaupt so, dass die nach jeder Staffel, nach jedem Spiel entscheiden
kann? Kann sein, dass es da einmal so eine Entscheidung gab oder sowas.
Auf jeden Fall wird es ab der zweiten Staffel zu einem zentralen Punkt in der Erzählung. Also die Spiele werden immer brutaler. Ich finde sie, gerade jetzt auch in der dritten Staffel, entfernen sie sich auch von den klassischen Kinderspielen.
Genau,
das haben manche auch kritisiert. Früher wurden einfach die Verlierer dann sozusagen von den Aufsehern, das sind diese Leute mit diesen ikonografischen Masken mit Viereck, Kreis und Dreieck, dann einfach erschossen. Jetzt mittlerweile werden die Spielenden selbst zu Tätern. Es gibt praktisch Spiele, wo sie aktiv ihre Kontrahenten umbringen müssen.
Ja.
Manche Kritiker oder Leute, die ich gehört habe, die sich über die Serie geäußert haben, fanden das blöd. Aber es spitzt natürlich diesen, die Erzählung der Serie auch so ein bisschen zu, indem man sagt, okay, du willst gewinnen, du willst hier in die nächste Runde kommen, also musst du jetzt deinen Gegner erstechen, von der Brücke schubsen oder sonst irgendwas.
Ja, so eine Eskalationslogik, ne? Also wenn das war einfach nicht mehr krass genug. Wenn du krass bist, musst du krasser werden, damit die Leute am Ball bleiben. Aber darauf wollte ich eben gar nicht hinaus, sondern ich wollte eben darauf hinaus, dass es halt eine schon auch eine philosophische Debatte ist, die da geführt wird in dieser Frage darum, es gibt halt so eine große Kugel, in die fließt nach jedem Spiel fließt Geld rein und das sind dann halt irgendwie hunderte von Milliarden Won, das ist, oder wie man das ausspricht, weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, so, der Sieger kriegt irgendwie sowas, keine Ahnung, so 30 Millionen oder so.
Also irrsinnig viel, die werden Multimillionäre.
Euro, sag ich jetzt mal, ne? Ja.
Und dann sind halt irgendwie, die sind schon maximal dezimiert, es sind nur noch 126 da und in dem Topf sind halt, ist halt mehr Geld drin, damit um jeden mit über einer Million Euro dann oder Dollar umgerechnet auszuzahlen und sie trotzdem entscheiden sich die Leute dafür weiterzumachen, um am Ende der Einzige oder die Einzige zu bleiben. Also es ist halt dieser maximale Output, den die Leute dabei erzielen wollen.
Aber es gibt diese beiden Gruppen, ne? Also
genau.
Es gibt diese Gruppe, die praktisch sagt, die haben dann auch immer so Buttons an. Ich gehöre zur Gruppe derer, die weiterspielen wollen und die anderen gehören zur Gruppe derer, die gerne abbrechen wollen, weil sie sagen, mein Gott, im Angesicht der Grausamkeit oder auch, wir haben doch genug Geld, dann sagen alle, nein, aber ich habe so und so viel Schulden. Es geht ja immer um Verschuldetsein bei Squid Game. Ich habe so und so viel Schulden und das reicht nicht und dann habe ich noch, ne, dann hat meine Mutter noch Schulden und so weiter. Es ist so ein bisschen vom Plot her redundant, weil man ja eigentlich schon weiß, wie die Abstimmung ausgeht. Weil,
sonst wird es ja nicht weitergehen.
Ja, genau. Wenn die Gruppe der Abbrecher, der Vernünftigen, sage ich jetzt mal, sich durchsetzen würde, wäre die Serie zu Ende.
Ja, wer weiß. Da kann man sich ja auch was ausdenken, was dann passiert. Und vielleicht könnte dann dieses Regime, hinter die Masken, könnte dann sein wahres Gesicht zeigen und sagen, nee, die kommt doch nicht hier raus. Es gibt tausend Möglichkeiten.
Ja.
Aber eben, sie setzen das nicht einfach als gegeben voraus oder lassen es unkommentiert, dass sich halt eine Gruppe dafür und die andere dafür entscheidet, sondern
genau.
Sie gehen immer wieder in diese Entscheidungsmechanismen rein, in die Gruppen, warum machen die das, was sie machen und so weiter. Und das gibt dem Ganzen tatsächlich auch so eine soziokulturelle Relevanz und so eine Genealogie der menschlichen Gier so ein bisschen, die damit so ausdebattiert wird. Und das finde ich tatsächlich fast schon spannender eigentlich als diese Spiele und diese Action-Elemente daran.
Also es gab ein paar Spiele jetzt in der dritten Staffel, die fand ich sehr gut ins Sinn. Es gibt eine sehr krasse Folge. Die
ich habe nicht alles gesehen, ich sag's hier,
ja, es
ich
gibt
sag's
eine,
frank und frei.
Es gibt eine sehr krasse Folge, die eigentlich nur aus Mord und Totschlag besteht, also so eine krasse Folge, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Es gibt aber auch klassische Spiele, eins hat mit Seilspringen zu tun, vielleicht habt ihr es ja auch schon gesehen, die ich wirklich spannend inszeniert finde, aber ich finde tatsächlich auch, wie du sagst, mit das Interessanteste an dieser zweiten und dritten Staffel ist ja, dass es so ein bisschen in das erzählerische Feld der Spieltheorie hineingeht, ne? Also unter Spieltheorie versteht man ja diese Analyse von strategischen Entscheidungen, die Menschen und Gruppen treffen, wenn das Ergebnis ihrer Handlungen nicht nur von ihnen selbst, sondern auch von den Handlungen anderer abhängen. Also sprich, wie baut man Allianzen in Gruppen, um erfolgreich zu sein? Wie schafft man es, in verschiedenen großen Gruppenkonstellationen sich besser aufzustellen als eine andere Gruppe? Das ist Spieltheorie. Und dazu sehen wir hier teilweise sehr interessante Versuchsanordnungen.
Ja, also ich habe auch schon in den ersten beiden Staffeln habe ich die Spiele ganz oft vorgespult, weil die mich gar nicht so doll interessiert haben. So, ich bin auch diesen Thrill nicht so nachvollziehen konnte. Also es ist ein totales Geschmacksding. Mich hat das einfach nicht so gekickt. Mich hat das Zwischenmenschliche daran interessiert und dann hat es mich halt, aber jetzt auch in der zweiten und dritten Staffel deutlich weniger gestört als in der ersten, wie die agieren. Also auch dieses Chargieren ist total weniger geworden. Das finde ich sehr angenehm.
Es ist auch, haben wir glaube ich schon, als wir über die zweite Staffel gesprochen, es ist ein Riesenunterschied, ob du das in der deutschen Synchro guckst, das ist super, super chargierend, oder ob du das koreanische Original guckst. Ich habe es jetzt wirklich komplett auf Koreanisch geguckt. Dann kriegt die ganze Serie und das ganze Schauspiel gleich einen sehr, sehr viel ernsthafteren Anstrich.
Ja, das ist, die Synchronisation ist fast so boshaft wie bei Pokerface, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, was wirklich eine der schlimmsten Synchronisationen der Menschheitsgeschichte ist.
Du hast auch nur die Synchronisation gesehen, ne? Weil bei Pokerface haben wir von Sky tatsächlich nur die, also ich habe die erste Staffel komplett im Original gesehen.
Ja.
Und jetzt 4 Folgen haben sie uns zur Verfügung gestellt. Bei Sky and Wow gibt es seit neuestem offensichtlich nur noch deutsch synchronisierte Screener. Habe ich auch gleich angemerkt. Ja. Sie wollen da mal gucken, ob sie da haben Besserung gelobt. Egal.
Egal. Also Squid Game.
Ja, wie fandst du das Ende? Also das Ende haben sie ja uns ja vorenthalten. Die hatten den Journalisten 5 Folgen geschickt und am Ende haben sie jetzt praktisch zur Veröffentlichung.
Ja, aber du willst ja mit mir nicht ernsthaft über das Ende sprechen. Wir können ja nicht über das Ende sprechen. Ich spreche nicht über das
Ende. Hast du es so erwartet?
Weiß ich nicht.
Okay.
Tut mir leid, also kann ich nicht drauf einsteigen, weil ich weiß tatsächlich nicht, was ich erwartet habe. Und selbst wenn ich jetzt auch nur den kleinsten, also wenn ich jetzt darauf einsteige,
ja nicht,
dann verraten wir hundertprozentig
was.
Wir
wollen es ja nicht spoilern. Allerdings, man kann vielleicht noch sagen, dass es gab Gerüchte, dass David Fincher an einer amerikanischen Variante von Squid Game arbeitet. Dann hat man aber gedacht, echt, ob der Fincher das wirklich machen will. Der hat ja auch 1000 Projekte in der Schublade und tatsächlich spielen die letzten 3 Minuten der Serie in Los Angeles.
Ja.
Und wir sehen einen großen, großen Filmstar in einer klassischen Rolle von Squid Game und es hat sich so ein bisschen angefühlt wie die Überleitung zu einer amerikanischen Squid Game, die dann eigentlich jetzt kommen muss, sonst wäre dieses Ende von der koreanischen Serie ein ziemlicher Quatsch.
Ja, das stimmt, ja.
Okay, aber ihr habt es vielleicht schon selbst gesehen und wir wollen nicht mehr Worte darüber verlieren und spoilern und kommen jetzt zur Fußball-EM der Frauen.
Was für ein Sprung.
Am 2. Juli jetzt also losgeht und bis zum 27. Juli dauert. Da gibt es relativ viele unterschiedliche Programme bei ARD und ZDF. Ein paar Dokumentationen auch, zum Beispiel über Mental Health im Sport, über Nationalspielerinnen, die sich begleiten haben lassen. Ich glaube, das sind beides ZDF-Filme. Aber wir wollen sprechen über den Film mit dem provokanten Titel Mädchen können keinen Fußball spielen von Thorsten Körner, einem ganz renommierten Dokumentarfilmer. Ich glaube, wir haben hier über seinen Film Schwarze Adler schon mal vor 2-3 Jahren gesprochen. Und ja, worum geht's in Mädchen können keinen Fußball spielen, Jan?
Ja, nach der Bonner Republik, also die unbeugsamen der Fußball-Bundesliga mit Schwarze Adler gräbt sich Thorsten Körner jetzt wieder durch die Abgründe der deutschen Mehrheits- und Normgesellschaft und findet darin Fußballerinnen, die sich über so einen Zeitraum von ungefähr, 40 Jahre durch die Widrigkeiten männlicher Widerstände wühlen und graben und spielen halt am Ende. Also es geht darum, dass der DFB 1955 allen Ernstes Frauen das Fußballspielen verboten hat. Also er konnte natürlich nicht Frauen das Fußballspielen verbieten, sondern er hat allen Vereinen, die selber einen im Spielbetrieb sich befinden und einen eigenen Platz unterhalten, verboten, Frauenteams aufzustellen. Sollten sie dem zuwiderhandeln, wäre denen die Spiellizenz für den Männerbetrieb entzogen worden. Also so eben noch voll im im Geist und Denken des, des Nationalsozialismus verhaftet haben. Da hat der DFB, der damals auch noch massiv durch mit Nazis durchdrungen war, halt einfach die Politik fortgesetzt. Und
wobei, ich glaube, Frauen, nicht das, nur nicht nur Nazis waren,
Massenab-Nazis,
waren Sepp Machos und Frauenunterdrücker.
Nö, aber ich meine, Sepp Herberger war ein Nazi. So, das waren, ja, da waren einfach massenhaft Nazis drin, sowas. Und das war einfach ein Verein, der sich natürlich nicht komplett neu aufgestellt hat. Ist eine andere Debatte, die auch Thorsten Körner hier gar nicht aufmacht oder sowas. Also ihm geht es tatsächlich hier um die Frauen, um die Protagonistin, von denen er hochinteressante findet. Also findet ein paar bekanntere, also oder die man kennen könnte, wenn man in der Materie drinsteckt. Das ist zum Beispiel Anne Trabant, heißt sie. Das war die Spielertrainerin von Bergisch Gladbach, die wohl irgendwie die ersten, als es dann doch eben sowas wie eine Bundesliga gab.
Also das oder erste Top-Team. Ne?
Das erste Top-Team, die alles gewonnen haben, wie später die Bayern bei den Männern. Und auch als Trainerin wohl relativ populär war und auch anerkannt war unter Männern. Und dann so eine Frau wie Bärbel Wohlleben, die hat das erste Tor des Monats geschossen und war auch ihrer Zeit durchaus populär.
Ich glaube, das ist so die älteste Protagonistin, die ist jetzt, glaube ich, so Anfang 80. Ne?
Genau, tolle Frauen, die auch toll erzählen. Und dann auch immer so, es wird dann auch immer so Found Footage gezeigt von so, wo, wie auch immer sie das bekommen haben, so Videomaterial von Spielen von Leuten, die teilweise gar nicht bekannt sind und sowas, haben sie trotzdem eben von so einer Frau, die heißt Hannelore Ratzeburg, die aus Hamburg kommt, die hat nicht hochklassig gespielt oder sowas, glaube ich, aber trotzdem haben sie von der total viele Bilder gefunden, wie sie in ihrem Verein halt irgendwie gespielt hat und da wohl irgendwie mal so reingeraten ist und plötzlich im Vorstand saß und so. Und,
also wir haben viel so Splitscreen, die alten Frauen oder älteren Frauen erzählen links und rechts siehst du, wie sie vor 30, 40, 50 Jahren als Pionierin Fußball gespielt.
Ja, und wir erleben sie halt immer dabei, wie sie halt auch ein bisschen so chronologisch vorgehen, uns zu erzählen, wie diese misogynen Sabberlappen der damaligen Männergeneration halt immer gesagt haben, so, ach nee, Frauen sollen doch an Herd und Frauen sind viele, die verlieren dadurch ihre Weiblichkeit und ihre Grazilität und Fußball ist nix, Kampfsport geht nicht, hat auch Sepp Herberger gesagt, Kampfsport ist nix für Frauen und so, also haben eigentlich alle gesagt, die damals was zu sagen hatten. Und wie die sich halt dagegen, wir erleben 90 Minuten lang, wie die sich dagegen aufgelehnt haben und wie sie einfach immer dabei, also buchstäblich am Ball geblieben sind und sich nicht unterkriegen lassen haben. Und diese Hannelore Ratzeburg erzählt halt auch immer so, was sie alles nicht durften, als es dann erlaubt wurde, für Frauen Fußball zu spielen, 1900, ich glaube, es war 1974 oder
71. Also 1970 hat der DFB als einer der, möchte ich sagen, letzten, aber so von den großen Fußballverbänden waren sie relativ spät dran, haben den Frauenfußball erst 1970 offiziell.
Unter Auflagen. Keine Stollenschuhe, kleinerer Ball, leichterer Ball, nur im Sommer. Kürzere Spielzeit. Zu Anfang sollten
es zweimal. Und es glaube ich, sogar auch zur Debatte, ob die Frauen nur bei schönem Wetter spielen.
Sowas, ne? Zweimal 20 Minuten war so, glaube ich, der erste Move, den sie da gemacht haben und sowas. Also es, diese Frauenverachtung zieht sich, ich meine, die ist ja heute noch nicht verloren, die ist ja noch nicht vorbei. Aber so Typen wie Lothar Matthäus finden Frauenfußball, glaube ich, immer noch affig. Aber es ist trotzdem so, dass es halt, dass wir erleben diese Frauen dabei, wie sie uns in die Gegenwart reinholen und dann so über die ersten Turniere bis zur ersten EM und ich glaube, das Ganze endet dann mit dem ersten Weltmeistertitel ungefähr so, ne, so ums Jahr 1990 rum. Da endet zumindest der archivarische Teil.
Also ich glaube, der große Durchbruch, das war die EM 1989, die ja in Deutschland stattgefunden hat. Das war nämlich tatsächlich das Endspiel, was Deutschland gewonnen hat, war die erste Live-Übertragung eines Frauenländerspieles oder überhaupt eines Frauenfußballspieles im deutschen Fernsehen. Und weil es, glaube ich, Verlängerung gab oder so, wurde sogar die Tagesschau verschoben. Also es war ein ganz großes Ding. Hat in einem im Stadion von Siegen stattgefunden. Also daran sieht man schon mal.
Ich dachte Osnabrück, aber gut.
Nee, ich glaube.
Siegen? Egal. Also Siegen, auf kleines also Stadion.
Jetzt nicht so ein riesen Arena. Die haben damals noch vor überschaubaren Stadien gespielt. Aber das war sozusagen der große Durchbruch. Und die Spielerinnen von damals erzählen eben auch davon, von diesem Finale und so. Es ist ein sehr schön zusammengetragener Film, wegen dem Footage aus verschiedenen Jahrzehnten und wegen den sehr interessant erzählenden Protagonistinnen. Aber wie immer bei Thorsten Körner, das finde ich so angenehm an ihm, erzählt er das relativ nüchtern.
Ja.
Also gerade bei Fußball-Dokus, wo ja gern mal so die ganz große Emotionskeule ausgepackt wird und mit Musik und alles überspitzt, sind ja seine Erzählungen immer sehr sachlich und trotzdem, weil die Geschichten so stark sind und die ProtagonistInnen in dem Fall, trotzdem sehr fesselnd und total interessant.
Ja, er blickt tief rein in die Materie, er sucht sich tolle ProtagonistInnen, in diesem Fall ausschließlich Frauen, glaube ich. Also es kommen ein paar Männer vor, weil es halt auch einfach anfangs Männer waren, die die Frauen trainiert haben. Aber so als Talking Heads war da ein Mann dabei. Ich erinnere mich gerade. Ich glaube, es sind alles Frauen, die er halt interviewt.
Ja, es ist auch wirklich mal schön, dass er den Frauen hier komplett die Bühne überlässt bei diesem Film, weil wenn wir über andere Fußballdokus, wir haben ja neulich über Fußballdokus gesprochen, da gehört es ja immer dazu, dass man so ziemlich die bekanntesten Gesichter des Fußballs, sprich alles Männer, in die Doku holt, dass man sagt, ja, und der ist auch dabei und Jürgen Klopp hat sich geäußert also Tommy Schmidt hätte wahrscheinlich irgendwie das anders gemacht.
Ja, also es ist hier nicht mal so die bekannteren dann von später, so Birgit Prinz oder sowas, die ich dann angefangen habe zu kennen, als ich das erste Mal so richtig mitbekommen habe, was es.
Ja, weil es, glaube ich, mit dieser Generation endet, die praktisch 89 diesen Europameistertitel geholt
hat. Aber die hätte man ja trotzdem auch als Talking Head vor die Kamera hören können und sagen können, ja, danke nochmal Mädels, was ihr für uns gemacht habt oder sowas.
Stimmt.
Und das macht er nicht, er bleibt wirklich komplett bei diesen Frauen, die diese Aufbauarbeit geleistet haben und dann macht er immer, ich glaube, dass sein Tool, das er dafür nutzt, um die anderen mit reinzuziehen, also die Vergessenen und die Verdrängten und so weiter, ist, dass er, wenn er mit den Interviews führt, sind immer leere Stühle zu sehen. Die sitzen immer in einem Raum und da siehst du im Hintergrund plötzlich mal so ein keilförmig angerichtete 6 Stühle und dann stehen da plötzlich 2 leere Stühle. Es sind ständig leere Stühle zu sehen und vielleicht interpretiere ich das jetzt über, aber ich glaube, damit wollte er auch so ein bisschen so für die Verbannten und für die Vergessenen und so weiter diese Stühle damit reinstellen, die halt nicht jetzt prominent vor der Kamera sind. Es ist allgemein überhaupt keine Gefühlsduselei dabei. Auch die Musik ist total reduziert. Es ist einfach wenig Musik, viel Körner. So, es ist einfach ein herausragender Chronist der Zeitgeschichte, der sich total zurücknimmt, der auch nicht als Sprecher aus dem Off auftritt, der sich schon gar nicht als Presenter irgendwie vor die Kamera drängt, sondern der macht einfach sein Ding.
Es ist auf eine angenehme Art und Weise ein sehr klassischer Dokumentarfilm.
Genau, total klassisch, aber trotzdem progressiv. So.
Ja, und das ist einfach sehr, sehr gut erzählt.
Ja.
Deswegen total sehenswert.
Unbedingt sehenswert.
Und dieses berühmte Kaffeesatzservice, wo man sagte, für den ersten Titel bekam die deutsche Nationalmannschaft also keine Prämie, sondern ein Kaffeesatzservice, da kommt auch vor in dem Film.
Da kommt vor,
das war tatsächlich dieser Europameistertitel 89. Dafür gab es vom DFB als Prämie ein Kaffeeservice von Villeroy und Boch. Und da sagt die eine, die, ich glaube, die war die Torhüterin, erzählt in dem Film, ja, und dann kommen immer mal Leute zu mir, die ist jetzt so Anfang 60, da kommen immer Leute zu Besuch, die sagen, ja, hast du denn noch dieses Kaffeeservice? Ja, klar, kann ich rausholen. Und dann sind die Leute immer dann zufrieden, sagt sie. Ist halt auch genau, die erzählt genauso nüchtern wie der Körner seine Firma. Ja, klar, dann hole ich das raus, dann trinken wir daraus Kaffee, dann haben die das mal gesehen. Ne?
Ja,
war
die sind toll.
Zweite Wahl.
Ja, okay.
Von Bill Reuenbach.
Okay, alles klar.
Ja, kommen wir zu unserem letzten großen Thema und zwar zu der Serie Pokerface. Da startet jetzt Staffel 2. Das sind 12 neue Folgen ab Mittwoch, 2. Juli. Immer mittwochs, auch bei Sky und Wow, in Doppelfolgen. Und Pokerface ist eine, wenn man so will, eine altmodische Serie, weil es ist eigentlich eine Kriminalserie, wo es in jedem Film, also in jeder Episode, um einen eigenen Mordfall geht. Im Mittelpunkt steht die Figur Charlie, gespielt von Natasha Lyonne, die sozusagen auf der Flucht ist vor so Mafiosi, vor Verbrechern, weil sie sich mit denen angelegt hat. Das wird in der ersten Folge von der ersten Staffel erzählt und die muss sozusagen untertauchen und mit ihrem Auto fährt sie sozusagen mit wechselnden Prepaid-Handys, um ihre Spur zu verwischen, durch die USA und nimmt immer irgendwo Gelegenheitsjobs an und dort passiert dann immer ein Mord und sie, diese Charlie, hat eben ein ganz besonderes Talent und das besteht darin, dass wenn jemand lügt, wenn jemand die Unwahrheit erzählt, dann erkennt sie das sofort und sagt das Wort Bullshit. Also sie ist sozusagen so ein lebender Lügendetektor auf zwei Beinen. Und das Besondere an der Serie ist, dass diese Charlie, die Hauptfigur, in den ersten 10, manchmal sogar 15 Minuten gar nicht vorkommt, weil da werden wir in irgendein absurdes Szenario geworfen mit irgendwelchen Leuten, die wir nicht kennen. Und das ist so ähnlich gemacht wie bei früher bei Inspektor Columbo. Man weiß, da wird jetzt irgendwie gleich ein relativ absurder oder kompliziert ausgedachter Mord passieren. Und dann ist die Frage, also bei Columbo ist es nicht die Frage, weil er ist halt der Inspektor, der dann zum Tatort gerufen wird. Und bei Pokerface ist immer die Frage, ja, was hat denn die Charlie jetzt damit zu tun? Wie kommt die denn jetzt gleich in dieses Szenario rein? Und oft hat es damit zu tun, dass sie halt so ein Job-Hobo ist. Sie macht irgendwelche Mac-Jobs irgendwie in der amerikanischen Provinz und arbeitet vielleicht im Umfeld dieses Szenarios, was da beschrieben wird. Das ist eine Serie von Rian Johnson, den kennen viele Leute als Macher von Knives Out oder The Glass Onion, also so relativ überkandidelten, übertriebenen, aber auch ziemlich clever ausgedachten Kriminalstücken. Ich sage immer, das ist so ein bisschen wie Agatha Christie auf Speed. Du hast die erste Staffel gesehen, Jan?
Ich habe was von der ersten Staffel gesehen.
Du hast ein paar Folgen gesehen. Wie gefällt dir Pokerface oder hat dir das was gesagt?
Also es ist totales Eye-Candy-Fernsehen. Also es geht tatsächlich darum, die Bilder sprechen zu lassen und die Bilder ein bisschen larger than life zu machen. Es spielt auch irgendwie so, ihr Wagen spielt auch eine Hauptrolle. Also sie hat auch irgendwie so einen alten amerikanischen Sportwagen und ich weiß gar nicht,
ob es geht viel um Objekte und Fetischobjekte.
Wird viel objektifiziert und es geht auch darum, sie halt einfach adäquat in Szene zu setzen. Als sie ist so ein bisschen so ein Loser-Typ mit so einer besonderen Fähigkeit.
Sie ist eigentlich so eine White-Trash-Frau.
Ja.
Sie ist auch nicht unbedingt sympathisch oder so, aber sie ist eine sehr spezielle Figur.
Ja, wie sie auch schon in Orange is the New Black, das war ihre Serie, die sie sehr bekannt gemacht hat, so ein bisschen, da war sie auch schon ein bisschen white trashig und das spielt sie hier wieder und es ist so, sie wird drapiert ein bisschen in einem Szenario, das sehr, sehr gut aufgemacht ist. Das ist ein bisschen, erinnert so ein bisschen so an das, was Tarantino aus dem Bahnhofskino-Film der 70er Jahre gemacht hat, aus diesen C, D und F-Movies so. Der hat da ja einen totalen Fimmel mit diesen alten Sportwagen und mit diesen alten Archetypen, die halt irgendwie miteinander irgendwann im Duell enden und so weiter. Und das ist hier auch so.
Vergleich, ja.
Das hast du hier auch ständig. Und es ist so eine, hat ein bisschen was von Guy Ritchie, ist alles immer ein bisschen drüber, sowas.
Das ist total drüber.
Ja. Und das ist aber, es ist einfach geil. Also es ist einfach geil anzugucken. Es macht einfach Spaß, ihr zuzugucken. Es ist halt, sie ist eine Figur, die komplett unheroisch ist, obwohl sie mit ihren Skills, den sie hat, könnte sie richtig was aus sich machen. Aber sie ist viel zu verpeilt und auch irgendwie gar nicht ehrgeizig genug, da richtig was draus zu machen.
Sie will einfach nur ihr Leben retten und sie lebt praktisch in ihrem Auto und sie zieht durch die amerikanische Provinz. Das ist auch was die Serie sehr besonders macht. Die spielt immer irgendwo in der amerikanischen Provinz. Also Charlie ist nie in New York oder Los Angeles oder Chicago oder so. Ist immer irgendwo auf dem Land und trifft da irgendwelche komischen Hillbillies und kommt in irgendwelche komischen Settings rein. Das finde ich eine ganz tolle Sache an der Serie. Und man muss sagen, weil du hast gesagt Eye Candy, es hört sich jetzt so an, als wäre die Serie grandios fotografiert. Also ich finde es eher so, die Objekte sind ziemlich originell, aber die Geschichten sind vor allem also sehr unterschiedlich. Mhm. Manche sind nur so ganz nett oder auch manchmal ein bisschen daneben, aber es gibt brillant ausgedachte, vertraxelte und überdrehte Kriminalfälle, die einfach wahnsinnig Spaß machen. Und das Ganze wird dann noch in einer sehr lustigen, mit sehr lustigen Dialogen garniert, die teilweise auch sehr, ja, sehr toll gedrechselt sind.
Genau, es ist wirklich eine sehr, sehr amüsante, unterhaltsame, gute Serie. So ist es halt, du kannst es auf Deutsch nicht ertragen, weil ich glaube, ihre Synchronstimme ist die von der ältesten Frau von den Golden Girls, oder? Ja. Das ist wirklich so, die klingt wie eine 83-jährige Kokserin. Wissen, das ist völlig.
Also eine verknarzte, verrauchte Stimme.
Völlig. Ja. Hat auch nichts mit ihr zu tun. Ihre Stimme, die ist auch schon so ein bisschen brüchig und verranzt und sowas, aber die hat nichts mit ihrer Synchronstimme zu tun. Außer, dass es beides Frauen sind, glaube ich. Und das ist wirklich, ist eine Frechheit. Ich wollte sogar noch den Namen raussuchen und diese Frau, die das gemacht hat, hier an den Pranger stellen. Aber sowas soll man ja nicht machen.
Ja, es gibt also praktisch, also ich sehe das genauso und ich finde ja, dass das Pokerface ist irgendwie so ein Kommentar zum gegenwärtigen Amerika für mich, ne? Also praktisch so ein Land, in dem die Reichen immer hemmungsloser und die Armen immer verzweifelter durchs Leben stolpern und solche Szenarien, die werden hier praktisch bei Pokerface eingefangen. Auf eine amüsante Art, aber du siehst praktisch so diese Klippen in der amerikanischen Gesellschaft, wie trashig und wie scheiße und wie verzweifelt die Armen sind, die werden dann auch teilweise zu Tätern und wie ja menschenverachtend und übertrieben auch manche Erfolgsmodelle sind. Es gibt zum Beispiel in der neuen Staffel so eine ziemlich überdrehte Erzählung von so einem Cop, der zu so einem Medienstar wird, mit so einem Alligator immer rummacht, der aber, wo sowohl der Alligator als auch der Cop immer auf Drogen sind und so weiter. Das ist wirklich, also man muss diese Rian Johnson-artigen Übertreibungen, damit muss man leben. Das ist so ein bisschen so, wie als würde man zu viel Zuckerwatte essen. Aber das ist, sag mal so, eine sehr schön aussehende und sehr hübsch auf den ersten Geschmacksknospen ankommende Zuckerwatte.
Absolut, genau.
Pokerface.
Ist lecker.
Vielleicht Serie. Müssen wir gar nicht so viel darüber sagen. Man kann die Folgen selektiv gucken. Man muss sie nicht nacheinander gucken, auch wenn es manchmal so, so kleine Erzählelemente gibt, wo die Erzählung weitergeführt wird. Aber eigentlich ist jeder Film eine abgeschlossene Geschichte. Mhm. Und ich weiß von der ersten Staffel, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Folgen es waren, 9 oder 10, waren mindestens 3 oder 4 ziemlich brillant. Mhm. 3 sind dann so mittelprächtig und 3 sind so, naja. Und jetzt von der neuen Staffel haben wir 4 Folgen, glaube ich, gekriegt oder 3. Da war wieder ungefähr das gleiche Verhältnis. Also 2 fand ich sehr gut und 2 fand ich so mittelprächtig. Aber schaut euch das mal an, und wenn ihr die Serie noch gar nicht kennt, wurde von der Kritik total wahrgenommen. Also Natasha Lyonne war für einen Emmy nominiert, Golden Globe hat sie, glaube ich, sogar gekriegt. Ist eine sehr besondere Serie, hat eine sehr eigene Ausstrahlung, sehr eigene Qualität. Und ja, fangt vielleicht mit der ersten Staffel an, wenn ihr sie noch nicht kennt.
Vielleicht. Ne?
Hast du denn, Jan, noch einen Kurztipp heute?
Ja, ich habe mir was aufgeschrieben, was am 8.7. bei Arte startet oder gestartet ist. Ich weiß gar nicht, wann.
Sind wir schon raus, aber das Leute hören das ja oft ein bisschen später.
Genau, ja, das nennt sich Worldwide Hate. Ist eine 3-teilige Dokumentation über den Rechtsterrorismus in aller Welt. Also so ein bisschen aufgehangen an diesen Signature Crimes von Halle und von Christchurch und von Utøya natürlich an das Breivik und so. Und da werden dann halt so die Verbindungswege aufgezeigt zum heutigen Rechtsruck in aller Welt. Aber sehr stark eben von diesem Terror ausgehend.
Also eine analytische Serie über das, was diese ganzen Phänomene verbindet, oder?
Ah, die ist schon auch deskriptiv. Also die zeigt einfach, was passiert und sowas. Und sie versucht aber tatsächlich auch die Verbindungswege aufzuzeigen, also so zwischen dem rechten Terror und sozusagen der rechten politischen Plattform, die so ineinander verzahnt sind. Und das ist, ich finde das tatsächlich, also besonders interessant finde ich es, und da würde es mich auch interessieren, was ihr dazu sagt, wenn ihr es euch anguckt, weil da es werden diese Taten und insbesondere die Täter sehr explizit gezeigt. Und das ist halt eine Debatte, die am Schwelen ist, also ja. Diese Second Victimization und sowas, ne? Also sollte man die Täter bei der Tat zeigen oder sollte man sich auf die Opfer beschränken und überhaupt, wie viel sollte man davon zeigen, ja. Um nicht das Narrativ der Täter
das wird zu erfüllen. Das wird ja auch bei diesen True Crime Sachen oder bei den fiktiven Sachen oft kritisiert, dass man immer zu sehr auf diese Monster, es gibt ja auch diese Serie da, wie heißt sie, American Monsters oder sowas, wo dann immer so Massen so Serienkiller porträtiert wird. Das ist ja eine Diskussion, die es schon länger gibt.
Ja. Interessante
viel
Debatte.
Zu viel Fokus auf die Täter.
Aber es ist auch darüber hinausgehend. Also das ist ein Aspekt, unter dem man das gucken kann, aber es ist einfach eine interessante Doku darüber, wie der Rechtsterrorismus sich entwickelt hat in den letzten 25 Jahren.
Ja. Ich habe auch noch einen kleinen Tipp, der ist sehr viel leichter, glaube ich. Das ist ein Film von Amazon, und wenn man schon hört, ein Film bei Amazon, ähnlich wie bei Netflix, aber bei Amazon noch mehr. Ich glaube, da wurde noch nie Kunstkino versucht. Hm. Da wird man, versucht man immer irgendwie in Publikumserfolg zu landen. Und da war es meine Aufgabe beruflicher Art, etwas über den Film Heads of State mit Idris Elba und John Cena zu schreiben. Deswegen, man sagt dann immer gerne Head of State, aber es heißt Heads of State, weil Idris Elba spielt den britischen Premierminister und John Cena, ehemaliger Wrestler und bekannt aus Fast and Furious, spielt den amerikanischen Präsidenten. Und das ist so eine Buddy, ist so ein Buddy-Action-Film, weil die beiden mögen sich nicht besonders am Anfang. Also dieser amerikanische Präsident ist eben auch ein Ex-Schauspieler, so ein People-Pleaser und könnte auch sein, dass das nicht so der allerhellste ist. Er ist halt sehr charmant und der Idris Elba ist halt so ein schwarzer Brite, der sich so aus dem Wohnblock ins höchste Amt des Staates hochgearbeitet hat. Und diese beiden kabbeln sich so am Anfang bei so einem Staatsbesuch und dann müssen sie aber zusammen in der Air Force One zu so einem NATO-Gipfel nach Italien fliegen und diese Maschine wird halt von Superterroristen und Superbösenwicht entführt. Und
fürchterlich.
Der ganze Plot hört sich totaler Quatsch an und dann nehmen diese beiden Präsidenten aber das Heft in der Hand, also nach dem Motto hier, sind die Präsidenten noch selbst die Actionhelden, ist natürlich von der ganzen Plot und von der ganzen Handlung total übertrieben, aber es entspinnt sich daraus ein ganz interessanter mit Screwball-Comedy-haften Dialogen gefüllter Actionfilm, der total überzogen ist, aber irgendwie recht unterhaltsam ist.
Okay.
Deswegen, also alles, wo man denkt, so, das hat man schon gesehen und das ist der Bösewicht, der macht solche krassen Sachen und da passiert so eine übertriebene Action-Szene. Alles wird in Heads of State nochmal übertrieben, was per se keine Leistung ist, aber weil es eben mit sehr schönen, teilweise Dialogen unterfüttert wird, finde ich das einen sehr angenehmen Unterhaltungsfilm.
Okay. Ne? Werde ich vermutlich nicht gucken, aber vielleicht findest du
nicht gucken, nee, aber danke für den Tipp.
Danke für den Tipp, genau. Ja.
Damit sind wir für heute durch mit unserer Folge, auch eine noch, der Fernsehpodcast. Wir begeben uns jetzt in eine relativ kurze Sommerpause. Wir sind nämlich zurück für euch am Freitag, dem 1. August. Also wir lassen wegen der Ferienzeit praktisch jetzt einen Termin aus. Und wenn ihr wenn ihr schlau seid, abonniert ihr am besten den Podcast, dann werdet ihr, das kennt ihr ja, automatisch informiert, wenn neue Folgen verfügbar sind. Wir würden euch bitten, kommentiert und bewertet uns auf euren Abspielstationen, also bei Spotify, Apple Music und so weiter. Je mehr Kommentare dort stehen, desto leichter werden wir praktisch gefunden von Menschen, die diesen Podcast neu entdecken. Und ja, wir wollen immer noch weiter wachsen, auch wenn die Zahlen sich schön entwickeln. Das würde uns sehr freuen. Und dass wir bei YouTube mittlerweile sind, mit meistens einem Foto aus der Aufnahmesession, das wisst ihr mittlerweile auch. Und ja, heute war es sehr heiß. Ich weiß nicht genau, ob man den Ventilator, den wir extra aufgestellt haben, bei heute 34 Grad in Hamburg, ob man den hört. Wahrscheinlich hört man den wieder nicht, aber er hat uns hier ein bisschen geholfen.
Wunderschön.
Ja, Jan, dann würde ich sagen, begeben wir uns in unsere kurze Sommerpause.
Ich mache aber nicht, dass ihr denkt, ich mache hier Urlaub oder sowas. Ne? Ich bin weiter dabei, Serien für euch zu schauen.
Genau. Und wir werden bestimmt interessante Dinge finden bei der nächsten. Ich glaube, es kommt, die Alien-Serie kommt.
Ach, weiß ich. Bin ich noch nicht drin. Das erarbeite ich in den nächsten
Wochen. Die Entstand-Hawaii-Serie von Jason Momoa.
Ja.
Habe ich schon ein bisschen was geguckt. Wir werden irgendwelche interessanten Sachen
finden. Wir werden sehen. Ne? Also. Genießt die Zeit und kauft euch einen Ventilator. Das macht wirklich Freude.
Genau. Macht's gut. Bis dann. Ne? Tschüss.
Tschüss.
Auch eine noch. Der Fernsehpodcast.